Ja, der Predigtext für heute stammt aus dem ersten Buch Mose. Und da heißt es, damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache, mit ein und denselben Wörtern. Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Shinar. Dort ließen sie sich nieder. Sie sagten zueinander, kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden. Und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. Der Herr sagte, sie sind ein einziges Volk. Und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das hier ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Auf, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deswegen nennt man sie Babel, das heißt Durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen durcheinander gebracht. Und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde zerstreut. Ja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass jeder von euch diese Geschichte kennt. Und das ist eine sehr bekannte, berühmte Geschichte und sie taucht auch in vielen Dingen auf und ist Teil unserer Kultur. Zum Beispiel, wenn ihr ein Sprachprogramm oder ein Sprachenlernprogramm im Internet sucht, dann werdet ihr was mit Babel finden oder Babbel. Und das ist manchmal aber kein direkter Bezug auf die Bibel, sondern auf Douglas Adams' Buch Per Anhalter durch die Galaxis. Und der bezieht sich natürlich auf Babel, weil er von einem Fisch spricht, der alle Sprachen versteht und dafür sorgt, dass alle Lebewesen einander verstehen können. Das bringt allerdings keinen Frieden, sondern dass die Tatsache, dass alle Lebewesen einander verstehen, lässt sie erstmal bewusst werden, was die anderen über sie sagen. Und deswegen hat dieser Fisch so viele Kriege verursacht wie kein anderes Lebewesen in dieser Welt. Naja, aber auch mit dem Turm ist das gar nicht so einfach. Und mein erster Gedanke heißt, das höchste Haus, wir wollen uns einen Namen machen. Ihr habt am Anfang das höchste Haus der Welt gesehen, wie es so durch den Nebel und die Wolken stößt und noch deutlich höher ist. Aber es gibt natürlich schon Pläne für das nächste Haus, weil 800 etwas Meter sind zu wenig. Das nächste Haus soll über einen Kilometer sein, ein Kilometer und ein paar Meter. Was natürlich eine coole Grenze ist, über einen Kilometer. Das sollte 22 fertig sein, aber die Finanzierung ist eingebrochen. Jetzt stehen da also die Bauruinen. Vielleicht sieht das so ein bisschen da aus wie beim Turmbau zu Babel. Die Idee, die in dieser Geschichte steckt, der Turmbau zu Babel, und das ist, wenn man das historisch einordnen wollte, irgendwo mindestens 2500, 3000 vor Christi Geburt, einen Turm zu bauen, sich einen Namen zu machen, ist, glaube ich, eine Idee, bis auf den heutigen Tag irgendwie funktioniert. Nämlich die Idee, wir wollen uns einen Namen machen. Das heißt, wir wollen gesehen werden. Und ich glaube, das steckt in jedem von uns drin, dass ich gesehen werden will. Ich möchte, dass ich nicht übersehen werde, sondern dass ich wahrgenommen werde. Und wir alle mit den unterschiedlichen Strategien bauen daran, dass wir gesehen werden. Mode ist eine Sache des Gesehenwerdens. Unsere Leistungen, die wir haben, ist eine Sache des Gesehenswerden. Wir wollen nicht ein Niemand sein, sondern wir wollen wahrgenommen werden. Und so bauen wir einen jeder an dem Turm, mit dem wir gesehen werden. Und irgendwie hoffen wir so ein bisschen, dass die anderen Leute unseren Turm sehen und sagen, boah, das ist echt ein cooler Turm, da mache ich mit, da stelle ich mich dazu. So wie diese Leute, die sich sagten, wir bauen einen großen Turm, wir wollen uns einen Namen machen und dann werden wir uns um uns sammeln. Allerdings ist das Problem, wenn ihr alle im Herzen haben, einen Turm zu bauen, dann baut jeder seinen eigenen Turm und dann ist der Turm des einen höher und der Schatten fällt auf meinen Turm oder so und dann finde ich das gar nicht mehr so gut. Und die Leute kommen gar nicht, um meinen Turm zu bestaunen, sondern die verweisen auf ihren Turm. Und so bringt der Turmbau unseres Lebens gar nicht so viel Frieden, sondern oftmals eher Neid. Wieso kriegen die anderen den Turm höher? Warum sieht es bei mir aus wie der schiefe Turm von Pisa und bei jedem anderen ist so ein schöner Turm, wie unser Münster hat? Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ha, so Turmbau ist gar nicht mein Ding. Ich bin da ganz demütig und so und mach sowas gar nicht. Aber wir haben alle einen unterschiedlichen Stil, einen Turm zu bauen und man kann auch einen unterirdischen Turm bauen. Einen Schacht so tief runter, wie es andere nicht können. Das sind dann die, die nicht sagen, hey, seht her, wie toll ich bin. Das sind die Menschen, die eher sagen, guck mal, wie schlecht es mir geht. Ich hätte ja auch gern einen Turm gebaut, aber boah, wenn du wüsstest, wie es bei mir ist oder so, ich verschwinde deswegen lieber in der Erde. Mein höchster Turm eint nicht uns Menschen, sondern es geht uns im Grunde genommen wie einem Wald. Jeder einzelne Baum versucht, zum Licht zu streben und Licht abzubekommen, aber wahrnehmen tun wir den ganzen Wald. Und wir machen uns weniger Gedanken über jeden einzelnen Baum, weil da sind so viele. Und so geht es uns Menschen. Und deswegen funktioniert diese Idee vom Turmbau damals nicht. Und bis jetzt hat keine Technologie, keine Kommunikationstechnologie die Menschheit wirklich näher zusammengebracht und gemeinschaftlicher und friedlicher gemacht. Weder Briefe und Post, noch Telegramme, auch nicht das Telefon. Und gerade auch vom Internet erwartete man, dass das Internet die Menschen zusammenbringt. Das Internet, was genutzt wird für Wissen und Informationen und Naturwissenschaft, dass die Menschen endlich alle einen Zugang haben, gleichmäßig verteilt zu dem Wissen. Und das bedeutet, dass wenn alle Menschen den Zugang zum Wissen haben, dann werden sie gemeinsam an einer guten Zukunft der Menschheit arbeiten. Allerdings die größte Bandbreite wird im Internet benutzt für Pornografie. Das bringt schon auf eine beschränkte Art und Weise Menschen zusammen, aber ist nicht unbedingt die Perspektive, die wir brauchen. Und jetzt nehmen wir gerade wahr, dass diese Idee von den sozialen Medien, die als Idee haben, wir bringen Menschen zusammen, wir bringen Freunde zusammen, wir bringen Schulfreunde und Freundinnen zusammen, dass gerade die sozialen Medien anscheinend nicht nur uns zusammenbringen, sondern uns auch massiv auseinanderbringen können. Also auch das Internet und die sozialen Medien, die als Ziel haben, hey, wir machen uns einen Namen, jeder kann was sein im Internet, bringen uns nicht wirklich zusammen. Unsere Möglichkeiten der Einheit als Menschen sind begrenzt. Das ist mein erster Gedanke. Das höchste Haus, wir wollen uns einen Namen machen. Mein zweiter Gedanke, was macht Gott eigentlich in dieser Geschichte? Also wenn man sich das so durchliest und jetzt nicht sagt, hey, das ist die Bibel, sondern einfach nur diese Geschichte liest, dann kommt doch Gott eigentlich wie ein ängstlicher Potentat rüber, der Angst hat, dass da eine neue Gruppierung entsteht, die mächtiger ist als er und die dann gemeinsam gegen ihn putschen und entweder ihn absetzen oder aber seine Machtbefugnis so sehr einschränken, dass er befürchten muss, er ist nicht mehr unumstritten. Und deswegen guckt er sich das genau an und dann lanciert er eine Aktion und diese Aktion ist nach der alten Weisheit Divide et Impera, teile und herrsche und so versucht er, diese Gegenbewegung zu entmachten. Diese Idee kommt übrigens von Machiavelli, der ja auch einen speziellen Ruf hat, wie man herrscht. Und da kann man sich fragen, ist das das, wie Gott handelt? Und es gibt zwei Optionen, wie du mit dieser Geschichte umgehen kannst. Die eine ist, dass du diese Geschichte liest und sagst, hey, die steht in der Bibel, das muss wortwörtlich so passiert sein. Dann ist Gott so, wie er darin beschrieben wird. Und dann musst du damit leben und musst dir überlegen, wie kann das sein, dass Gott auf diese Art und Weise ist. Denn wenn er die Menschen sozusagen auseinanderbringt durch die Sprachenverwirrung und dafür sorgt, dass sie sich gegenseitig feindlich gegenüberstehen, dann ist Gott letzten Endes ja für all die Kriege und Schwierigkeiten zwischen Menschen verantwortlich, denn er hat es initiiert. Oder aber, du liest dir diese Geschichte durch und kommst zu dem Schluss, das ist kein Tatsachenbericht, das ist eine Sage, eine Legende, die von einer bestimmten wichtigen Situation erzählt. Und diese wichtige Situation ist die Verstädterung der Menschheit. Eine Phase, in der die Menschen wegkommen vom Jagen und Sammeln und von den halbnomadischen Strukturen und sich in eine Richtung bewegen, wo sie sich niederlassen, haltbare Häuser bauen, die einfach stehen bleiben, die man nicht wegbewegt und automatisch anfangen zu sagen, das ist mein Besitz, hier bin ich. Und die gleichzeitig aber auch anfangen, mit diesem Besitz anzugeben, mit diesem Besitz andere zu beschneiden und zu sagen, hier ist unser Königreich, guck mal her, von Weitem kannst du uns sehen, vielleicht darfst du durch unsere Stadtmauer rein, vielleicht nicht. Diese Entwicklung haben wir auch ist auch in Amerika beobachtet gewesen, in den Vereinigten Staaten, weil zuerst die ganze Bewegung Richtung Westen ging, die endlosen Prärien und die berühmten Cowboys haben ihre Kühe einfach durch die endlosen Prärien gejagt und haben da alles abgegrast und dann sind sie irgendwann, wenn die Kühe groß und dick genug waren, sind sie dann zu Bahnhöfen gegangen, wo dann die Tiere geschlachtet wurden oder transportiert wurden Richtung New York oder so. Und irgendwann fingen Leute an, ein Stückchen Prärie für sich zu beanspruchen und haben Stacheldraht drumherum gemacht. Und dann gab es über einige Jahre einen schweren Konflikt zwischen den sogenannten Free Grazern, die einfach mit ihren Kühen durch die Prärie gezogen sind und gesagt haben, hey, das ist Gottes Land, das gehört jedem. Da kann keiner einen Anspruch drauf nehmen. Irgendwie vorher sind die Büffel hier lang gezogen, jetzt unsere Kühe. Und diejenigen gesagt haben, nee, ey, ich habe hier ein Stück Land, ich will nicht, dass deine Kühe meinen Gras kahl fressen, weil hier sind meine Kühe, du darfst das nicht, du darfst diese Grenze nicht überschreiten. Das ist der Punkt des Sesshaftwerdens und des Anspruchhebens auf Besitz, auf Landbesitz. Und man kann diese Geschichte als eine Legende sehen, wo Menschen sich zusammengetan haben, um zu sagen, das gehört uns, wir sind super, guck uns den Turm an, der gehört allein uns, den haben wir gemacht und ihr könnt bei uns mitmachen oder aber ihr müsst draußen bleiben. Vielleicht fragt ihr euch jetzt langsam, was hat das eigentlich mit Pfingsten zu tun? Hier ist doch eigentlich Pfingstgottesdienst. Hat sich das schon jemand gefragt? Super. Okay, jetzt also endlich, was hat das mit Pfingsten zu tun, der dritte Gedanke. Pfingsten ist die Gegenbewegung zu dieser Sprachenverwirrung. Als die Jünger am Pfingsttag mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, sind die nach draußen gestürmt, die waren ja einsam in so einem Zimmer zusammengesperrt oder so, sind die Anhänger Jesu nach draußen gestürmt und haben angefangen zu predigen von Jesus. Und in unterschiedlichen Sprachen und all die Leute, die in Jerusalem lebten, die einen Migrationshintergrund hatten und die eine andere Sprache sprachen, hörten auf einmal die Jünger, wie sie redeten und sie konnten sie verstehen in ihrer Muttersprache. Und so wie in Babel sozusagen die Sprachen verwirrt wurden und die Menschen voneinander getrennt worden sind, so werden die Menschen in diesem Pfingstwunder sozusagen zusammengeführt. Gott hebt durch den Heiligen Geist die Sprachverwirrung auf. Das ist erstmal ein deutlich sichtbarer Punkt, was diese beiden Geschichten miteinander zu tun haben. Allerdings, wenn man die Kritik von Douglas Adams ernst nimmt, dass wenn Menschen wirklich verstehen, was der andere sagt, es nicht notwendigerweise zu Frieden kommen muss, sondern genauso gut auch zu Krieg und Gewalt kommen kann, ist die Aufhebung dieser Sprachbarriere nicht wirklich ein super Schritt vorwärts. Der entscheidende Schritt vorwärts an Pfingsten ist der, dass die Jünger mit einer Botschaft auftreten, die für alle Menschheit gilt und die einen neuen Aspekt liefert, nämlich seht her nicht auf diesen Turm, sondern seht her auf das Kreuz. Jesus Christus ist gestorben, auferstanden und wir können als Christinnen und Christen Teile an seinem Körper sein. Es geht nicht mehr um unseren Turm, um unseren Schacht, um unser Ding, sondern es geht darum, dass wir alle Teile von Jesus sind und Jesus sozusagen als der Kopf in die richtige Richtung blickt und deutlich macht, wo es lang geht und was dazugehört. Die Einheit der Menschen wird also nicht allein hergestellt durch die gemeinsame Sprachfähigkeit, sondern die Einheit der Menschen wird hergestellt dadurch, dass wir in Jesus Christus vereint sind. Und diese Botschaft wird durch die Jünger an die Menschen zu Pfingsten gesagt. Und weil möglichst viele Menschen erreicht werden sollen, geschieht es an diesem Tag so, dass viele Menschen das verstehen. Aber das Entscheidende ist, wir haben nicht mehr unseren eigenen Turm, sondern wir haben, wenn es plakativ sagen willst, wir haben das Kreuz Jesu. Und das eint uns. Und darunter stehen wir. Und das ist sozusagen unser Bezugspunkt. Und wenn es irgendwas gibt, wovon wir sagen könnten, hey, seht her, dann ist es nicht mein eigener Turm, auch nicht der eigene Kirchturm, sondern dann ist es allein Jesus Christus am Kreuz und auferstanden. Und das ist der Kontrapunkt zum Beispiel zu der Geschichte von Babel, wo deutlich wird, dass die Menschen nicht es schaffen, gemeinsam ein Projekt durchzuziehen, selbst wenn sie eine gemeinsame Vision haben. Pfingsten ist also das Zeichen, dass Jesus Christus uns eine gemeinsame Identität und eine gemeinsame Vision gibt, die durch die Kraft des Heiligen Geistes gestärkt wird und geleitet wird. Und das Aufheben dieser Sprachverwirrung an diesem Tag ist ein Symbol dafür, dass wir alle gemeinsam berufen sind, zusammen an der Vision Jesus Christus zu arbeiten und ihn als die Sache zu sehen, als das entscheidende Moment zu sehen, auf das wir gucken sollen. Es geht also nicht mehr um unseren Turm, es geht um Jesus. Das ist mein Gedanke zu dem Turmbau zu Babel. Ich möchte euch noch einladen zum persönlichen Gebet. Vielleicht habt ihr ein Anliegen, wo ihr gerne mit jemand anderes gemeinsam beten würdet. Vielleicht, weil ihr das Gefühl habt, wenn ich alleine bete, bleibt mein Gebet an der Decke hängen oder es würde mir gut tun, dass jemand gemeinsam mit mir das unterstützt. Dann ist jetzt für euch die Gelegenheit, nämlich die Andrea und der Norbert, wedelt mal kurz, die beiden stehen für euch bereit. Auf der anderen Seite des Eingangs, dort wo die Paulus-Hallempore ist, da werden sie stehen. Falls die Tür zu sein sollte, dann liegt das daran, dass sie gerade jemanden zum Gebet da haben. Das Musikteam wird jetzt zwei Lieder hintereinander singen. Nicht eins nur, sondern zwei, wir haben Pfingsten. Das heißt, ihr habt genügend Zeit, Mut zu entwickeln und aufzustehen und rüberzugehen. Und falls ihr denkt, boah, wenn ich da jetzt rübergehe, dann sehen mich ja alle und denken, boah, der muss ein Problem haben, weil der will da zum Gebet oder so oder die, vergesst das einfach. Die Leute werden auf das Musikteam hören und gucken. Und keiner wird darüber nachdenken, wenn ihr aufsteht. Lasst euch diese Chance nicht entgehen. Habt einfach den Mut. Und gerade wenn euch was drückt, dann nimmt diese Gelegenheit. Und jetzt ist das erste Lied, was ihr singt, Atem Gottes.